Prost, Prost.
Oh, du mit Kaffee. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Hallo.
Dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Herzlich willkommen, Nadine, unsere Gästin für heute. Nadine ist Zahnärztin.
Korrekt. Jetzt schalten alle ab. Oh, falscher Podcast.
Und hat einen kleinen Sohn.
Genau.
Genau.
Erzähl doch mal, was treibt dich so hierher?
Ja. Mein Sohn. Tatsächlich. Ja, mein Sohn ist 4 Jahre alt und hatte keinen so leichten Start, sagen wir mal so.
Und dann fangen wir gleich kurz nach der Zeugung an.
Ui.
Eigentlich schon davor.
Oh.
Pille, nicht Pille. Wie habt ihr verhütet?
Ja.
Ist auch eine wichtige Frage.
Ja, mit Pille?
Mit Pille.
Ja, genau. Und dann nicht mehr.
Okay.
Nee, es gibt ja trotz Pille-Kinder.
Ja, also trotz Pille-Kinder gibt es auch.
Nein.
Und wie viel Zeit war dazwischen?
Das ist eine gute Frage. Bestimmt 1 Jahr.
Zwischen Absetzen und...
Genau, aber ich war da vorher auch schwanger. Ich hatte ja eine späte Fehlgeburt vor meinem Sohn.
Okay.
Genau, in der 16. Schwangerschaftswoche.
Mhm.
Genau, und das war so ein bisschen, wo man wohl vielleicht auch im Nachgang nochmal, so sagte meine Hebamme damals, hätte nochmal gucken können, weil, wie gesagt, der Kleine war ein Frühchen, ein Extremfrühchen.
Mhm.
Und meine Hebamme sagte damals halt so, wahrscheinlich ist mein Körper nicht so gebärfreudig schon, aber möchte das nicht so lang in sich behalten offensichtlich, um das jetzt mal so salopp runterzubrechen.
Mhm. Genau. Aber es wurde nicht kontrolliert oder so?
Nein, habe ich nicht machen lassen damals. Ich hatte einfach den Kopf dafür nicht.
Nee, ist klar.
Ja, also damals war ja noch sehr viel, gerade das erste Jahr war ja wirklich sehr, sehr schwierig für uns als Familie, um einfach mit allen, ich sag jetzt mal Schicksalsschlägen so zurechtzukommen. Und deswegen bin ich da nicht weiter nachgegangen. Mir ging es ja erstmal auch gut. Und das Thema Kinderwunsch, also es wäre wahrscheinlich dahingehend nochmal was gewesen, wenn man da nochmal Kinderwunsch gehabt hätte im Nachgang, dass man da nochmal geschaut hätte, um eben nochmal eine vollständige, normale Schwangerschaft durchleben zu können.
Hm.
Ja, aber dadurch, dass das anfangs und jetzt auch nicht mehr im Raum standsteht, habe ich mich da nicht mehr weiter mit befasst.
Gab es andere hormonelle Vorerkrankungen, also irgendwelche Schilddrüsengeschichte?
Nein,
bei dir?
Gar nichts.
Endometriose,
gar nichts.
Gar nichts.
Nein, auch in der Familie nichts bekannt, also alles gut, kerngesund. Ich hatte Schwangerschaftsdiabetes, aber auch einfach nur über die Ernährung dann eingestellt. Also ich hatte dann so ein Blutzuckertestgerät und durfte dann nicht mehr.
Das wird ja, ich glaube, erst in der 20. Woche oder so.
Genau,
gemacht, ne?
Ja, ich, also, richtig. Also ich war dann nicht lange davon betroffen, dadurch, dass die Schwangerschaft dann nicht mehr lang ging. Mhm. Genau, also es hat mich jetzt nicht stark beeinflusst. Und das war auch schon so ein Thema, wo die Diabetologin damals gesagt hat, also sie sehen jetzt nicht, sage ich jetzt mal, oder sie sind nicht der Prototyp für eine Schwangerschaftsdiabetes. Und deswegen auch erstmal, wie gesagt, nur über die Ernährung probiert und mit Blutzuckertestgerät, sodass ich das gut kontrollieren konnte.
Mhm.
Und dann war das auch soweit in Ordnung. Es war alles stabil. Der Kleine hat sich soweit gut entwickelt. Also es war alles in Ordnung.
Hattest du davor schon irgendwelche Symptome, die auf diese Schwangerschaftsdiabetes hingedeutet haben?
Nicht, dass ich jetzt das selber so festgestellt hätte.
Okay, also rein Routine und dann...
Genau, richtig, genau. Nochmal bei der Gynäkologin und dann halt überwiesen nochmal.
Okay.
Ja. Genau. Ja, und dann war, kam es leider zu früh zur Geburt. Genau. Weiß jetzt nicht.
Jetzt genau?
In der 28. Schwangerschaftswoche.
28. Woche.
Genau. Mhm. Soll ich das ganz weit und breit erzählen?
Ja.
Haben wir ganz viel Zeit?
Wir haben ganz viel Zeit.
Okay. Also. Ich hatte die ganze Schwangerschaft über immer viel mit Krämpfen, also hartem Bauch, sage ich jetzt mal so, zu tun. Habe auch viel Magnesium oder hochdosiert Magnesium dann genommen. Denke aber, dass das einfach so mit meinem Phänotyp zusammenhängt. Plus Job, also ich bin ja Zahnärztin, wie schon gesagt wurde, und nicht angestellt, sondern selbstständig und habe einen sehr hohen Anspruch an mich selbst, an mein Team und bin ja so ein kleiner Duracell-Hase, also stillsitzen ist auch nicht so unbedingt das, was ich gut kann. Ja, merkt man beim Kind. Und das alles, denke ich, war so ein bisschen, es war halt eine sehr stressbehaftete Schwangerschaft.
Mhm.
Und ja, ich sollte aufgrund der Schwangerschaftsdiabetes möglichst nachts nicht aufstehen, weil sonst der Blutzucker morgens immer schon relativ hoch war im Nüchtern. Und dann bin ich nachts wach geworden, am dann Geburtstag um 3.48 Uhr und hatte so das Gefühl, ich habe irgendwas Feuchtes im Schritt und habe gedacht, okay, ich hatte auch viel mit Ausfluss zu tun. Naja gut, nicht aufstehen war die Devise. Als ich dann merkte, dass es wie mein Herzschlag pulsiert hat, auch so sich angefühlt hat, dass es dort eben austritt, habe ich ein Taschentuch genommen, das einmal zwischen die Beine gehalten, habe gesehen, dass ich blute. Mhm. Bin aufgestanden und dann lief mir das Blut auch wirklich schon die Beine herunter. Ja, und dann habe ich mich erstmal nur, also ich glaube, man funktioniert dann einfach nur. Man denkt nicht, man funktioniert. Ich habe mich auf den Fußboden gesetzt, in den Flur. Kleiner Funfact, mein Partner kann kein Blut sehen. Den rief ich dann aber natürlich erstmal, weil ich auch selber so ein bisschen überfordert war mit der Situation. Der sah mich sitzend, blutend und ist wieder weggegangen, hat sich ins Bett gelegt und hat gesagt, ich kann nicht kommen, ich kann dir nicht helfen, mir ist schlecht.
Oh nein.
Ja. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, dann wirf mir bitte jetzt wenigstens ein Telefon zu, dass ich einen Notruf absetzen kann. Und das habe ich dann auch getan und das ging keine Minute. Also ich habe nur gesagt, ich bin 28. Schwangerschaftswoche, ich habe Blutungen und dann hat die sofort gehandelt. Da musste ich nicht mehr viel sagen, Adresse, und dann ging das los. Und ich musste aber ganz arg pullern. Und dann bin ich mit Handtüchern auf die Toilette und merkte auch, wie sich etwas ablöste.
War das und dieser Schleimkopf
wahrscheinlich?
Nee, ich denke, es war schon mehr. Also ich habe das dann auch so gelassen, dass die, weil man ja selber immer sehr als Hypochonder so eingeordnet wird, gerne ja von Rettungskräften, also ich habe das in der Toilette gelassen, dass die das auch sehen konnten und die hatten auch sehr große Augen, also inwiefern das jetzt was von der Plazenta war, weil das war nachher dann, also ich hatte eine totale Plazenta-Ablösung.
Ach,
das war die Diagnose dann im Krankenhaus. Ja, die Odyssee ging leider erstmal, wir wohnen in der Nähe von Helmstedt. Dort erstmal ins Krankenhaus. Ich wusste aber von Haus aus, dass die dort nur eine Geburtenstation haben, also keine Kinderstation, nichts sehr weiter. Also wirklich nur für Wochenbett eben. Und ja, die haben dann erstmal nur ein CTG versucht zu schreiben. Und ich hatte ja noch nichts in der 28. Schwangerschaftswoche. Also ich konnte auch nicht sagen, wo befindet sich irgendwo mein Kind. Das haben wir dann aber dann gefunden. Und das war dann auch erstmal sehr erleichternd, dann Herzschlag zu hören. Und das war gut. Und erstmal hat auch die Hebamme dann geweint. Und wir haben dann beide geweint. Und dann war es halt so, okay, was machen wir jetzt mit ihnen? So nach dem Motto. Und keiner wusste so wirklich was. Dann bin ich erstmal in den Gynäkologenbereich gekommen. Wir haben dann einen vaginalen Ultraschall gemacht. Wie ich später in der Uniklinik, in der Landesfrontklinik hier in Magdeburg erfahren habe, war das nicht ganz korrekt.
Das hätten sie gar nicht machen dürfen.
Nein, nee, bei einer Blutung. Bei einer, und bei einer massiven Blutung. Also ich habe ja nach wie vor geblutet.
Ja.
Ja, und dann war es erstmal nur so reflexartig Lungenreife, weil 28. Schwangerschaftswoche. Ja. Ich meine, ich war so voller Adrenalin, ich habe nicht mehr viel... Ich sag jetzt mal, ich habe gemerkt, es war sehr schmerzhaft, das sagt man ja auch so, aber es war in dem Moment alles, was irgendwie hilft, rettet.
Lungenreife Spritzen,
genau.
Ne?
Genau, man hält sich ja an jedem Strohhalm irgendwo fest und hofft, dass das einfach fürs Kind ist und vertraut, was willst du machen? Ja, also ich habe zwar eine medizinische Ahnung, aber da will man ja jetzt nicht von Geburtshilfe oder irgendwas derart sprechen.
Schon gar nicht.
Ja. Als
wenn
Mama.
Und vor allem, wenn du unter Adrenalin, Stress, Cortisol stehst, kannst du sowieso nicht denken. Also egal, wie gut du fortgebildet und weitergebildet bist und ausgebildet.
Richtig.
Ich glaube, in dem Moment kannst du nicht denken.
Nein, weil man selber noch gar nicht auch sich da so weit vorbereitet hatte. Ja, also es waren ja noch 12 Wochen zu gehen.
Genau.
Ja, für mich war das ja noch ein halbes Jahrhundert gefühlt. Ja, und dann lag ich da allein. Also gefühlt eine halbe Stunde. Ob es wirklich so viel war, weiß ich nicht. Es kam dann zwischendurch mal die Hebamme und sagte, ist alles gut? Ich sag ja. Ich sag, nee, sie dürfen nichts trinken, weil ich hatte massiv Durst. Und weil sie halt alle nicht wussten, was passiert. Und dann kam irgendwann die Ärztin wieder und sagte eben, Braunschweig und Wolfsburg haben abgelehnt. Wir fahren sie nach Magdeburg. Ich war sehr erleichtert, weil meine Familie in Magdeburg wohnt. Ansonsten ist es von uns, vom Wohnort, relativ egal. Du fährst in beide Richtungen circa eine halbe Stunde. Aber das war halt in der Corona-Zeit, war das natürlich dann schon krass. Ja, dass auch so in so einer Notsituation dann Krankenhäuser ablehnen dürfen.
Das ist wirklich krass. Ja.
Gut, mir war es egal. Wir fuhren dann mit Tatütata nach Magdeburg und ab da ging es mir deutlich besser, weil man gemerkt hat, dass Magdeburg einfach von der Neonatologie her einfach darauf vorbereitet ist. Ja, dass die solche Notfälle eben kennen, dass das deren leider täglich Brot ist. Und dort, ich weiß das noch wie heute, also der Hausmeister hielt den Fahrstuhl schon offen, also es war wirklich alles bereit, die wussten schon Name etc. pp. Eine Patientin von mir arbeitet dort, also es wussten dann auch viele Patienten von mir schon, obwohl ich noch stationär war, dass ich dann schon entbunden hatte. Ja, und dort ging es relativ fix. Also die haben dann nur noch mal einen Ultraschall gemacht, haben gesehen, Plazentaablösung total. Und haben dann gesagt, wir müssen das Kind holen. Und dann habe ich gesagt, also es ist für uns beide war es ja eine Gefahr.
Ja. Ja.
Ich drohte zu verbluten und ja, er war ja einfach nicht mehr adäquat mit Sauerstoff versorgt. Und ich hatte das auch schon so im Gefühl, als es hieß, es geht nach Magdeburg oder beziehungsweise diese ganzen, der ganze Werdegang.
Wie viel Zeit ist da dazwischen gewesen?
Also zwischen dem Aufwachen und Holen 3,5 Stunden.
3,5 Stunden.
Ja.
Krass.
Ja. Ja, also das war auch so für mich im Nachhinein, als ich das habe ich ja erst ein paar Tage später realisiert, wenn du dann diese kleine Karte bekommst, wo dann alles so draufsteht, Geburtsgewicht und Datum und Uhrzeit, da habe ich dann auch erstmal realisiert, dass er sich da 3,5 Stunden noch trotz des ganzen Stresses irgendwie durchgehangelt hat.
Hast du noch den pH-Wert?
Der war relativ gut, 7,3.
Ah ja, 6? Okay.
Also,
ja, ich, unter 7,2. Ist ein bisschen besorgniserregend, aber 7,3, das ist
genau,
dann
ja
ganz gut versorgt gewesen. Mhm. Wie groß und wie schwer war er?
39 Zentimeter und 1190 Gramm.
Ach gut.
Ja. Also als ich so das, als ich wach war dann wieder, also ich war natürlich Vollnarkose, das sagten die mir ja dann auch. Das ging ja auch alles total schnell. Das Zimmer war voll mit Ärzten, Therapeuten. Ich weiß nicht, ich habe noch nie so viele weißkittlige Menschen in einem Raum gesehen innerhalb von weniger Minuten. Wie gesagt, ich sprach sich rum, dass ich auch ärztlichen Hintergrund habe und dann war es nur noch, sollen wir sie aufklären? Ich sage, geben Sie mir was zum Unterschreiben. Ich wollte ja auch nur noch, dass alles schnell passiert. Thrombosestrümpfe an, irgendwas aus. Ja, weiß dann eigentlich der Vater schon, wo sie sind? Ja, nein, weil der durfte ja nicht mitfahren wegen Corona. Also er blieb zu Hause, er saß zu Hause und wartete.
Ja,
okay. Ja. Und den rief ich dann an und gesagt, es geht jetzt nach Magdeburg, aber der wusste natürlich auch nicht, wohin nach Magdeburg. Ja, genau. Ich meine, wir haben ja viele Krankenhäuser. Ja, und den hatte ich dann informiert und habe dann gesagt, so und so. Und ja, das war dann erstmal das und dann ging es schnell in OP. Naja, wir können jetzt nicht mehr hier irgendwie PDA-mäßig, das heißt alles gut. Ich sage, schießen Sie mich weg, tun Sie alles fürs Kind, so nach dem Motto, du bist ja dann nur noch, dass alles gut wird. Ja, und dann bin ich so, meine erste Erinnerung noch ist im Aufwachraum tatsächlich, in diesem Bonding-Room. Da war er im Inkubator und ich durfte meine Hand reinstecken. Und das war aber so, also ich sehe das alles wie Nebel, Rauch, es ist total verschwommen, ich krieg's bis heute nicht zusammen, dass ich wirklich nur da halt was gesehen habe in einem Glaskasten, habe mal die Hand kurz reingehalten, kann aber auch nicht sagen, wie sich das angefühlt hat und rechts von mir war nur Papa und dann habe ich nur geweint und habe gesagt, es tut mir so leid, also ich hatte so Schuldgefühle einfach, das war doll, also das hat auch eine ganze Zeit lang angehalten. Ja, und dann die erste Erinnerung dann auf der gynäkologischen Station, auf der Aufwachstation, das war dann so gegen 10:30, also so 3 Stunden nach Geburt ungefähr. Und ich hatte massive Schmerzen. Ich hatte so Schmerzen im Unterleib und die Ärzte haben dann immer wieder geschaut, ob sich die Gebärmutter richtig zurückbildet. Und das war heftig. Das war wirklich heftig. Ich hatte auch einen richtigen Schmerztropf, den ich selber dann bedienen konnte, den ich dann übertrieben bedient habe, sodass ich dann Sauerstoff brauchte.
Oh Gott.
Es war so ein Auf und Ab und ja, dann durfte der Papa auch eigentlich nicht zu mir, bis dann, ich weiß nicht mehr, wann das zeitlich war, dann der Chefarzt der Neonatologie oder der Oberarzt da bei mir stand und mich über den Zustand meines Sohnes aufgeklärt hat. Und das war dann nochmal so ein erster Schock. Also hat mir dann erzählt, dass er wohl die erste viertelhalbe Stunde allein geatmet hat, erstmal auch relativ gute Werte hatte und dann einen Kreislaufschock und Hirnbluten. Und wenn man das hört dann und vorher nie irgendwelche Berührungspunkte damit hat, dann, also bei mir ist alles im Kopf rumgegangen, bei mir hat sich alles abgespielt, was man nur negativ denken kann. Und er hat halt auch gesagt, er kann keine Prognosen stellen und sie wissen aktuell auch nicht, ob er überlebt. Die nächsten 3 bis 5 Tage sind entscheidend. Und dann war vorbei. Also dann war für mich ganz vorbei. Meine Welt ist zusammengebrochen. Ich bin ein ganz, ganz rationaler Mensch. Bei mir läuft alles nach Plan. Ich muss auch alles planen. Ich kann das auch schwer ablegen. Also selbst im Urlaub habe ich immer irgendwie so einen Plan, wie der Tag ablaufen sollte, könnte, dürfte. War für mich das erste Mal und bis dato das einzige Mal in meinem Leben, dass ich keinen Plan hatte. Null. Und mir war alles egal. Also ich habe nicht an den Rest meiner Familie gedacht, ich habe nicht an meine Arbeit, an meine Kollegen gedacht, an meine Angestellten, nichts, gar nichts. Es war einfach nur die Situation, dieses Kind und gefühlt zerronnen mir die Zeit in den Fingern. Also ich weiß noch, der Tag, der war so schnell vorbei, ich nickte immer wieder weg, ich hatte Schmerzen, ich wachte auf, ich hatte unglaublichen Durst. Also es stand auch so eine Bluttransfusion noch im Raum, weil ich so viel Blut verloren hatte. Also,
hattest du bis dato denn schon was getrunken? Oder?
Das bekam ich, also ich habe mit der einen jungen Ärztin im RTW auf dem Weg von Helmstedt nach Magdeburg, ich sage, ich weiß, ich bin mir auch sehr sicher, dass ich bestimmt gleich unter das Messer komme. Ich sage, ich habe so Durst, wirklich. Ich sage, nur Wasser, einen Schluck Wasser, bitte, bitte, so zum Lippen befeuchten. Und dann, ganz schnell, so dass der Fahrer das nicht sieht, so nach dem Motto. Und dann habe ich ganz schnell mal genippt und dann aber nach der OP hatte ich dann, also das war auch das Einzige, weshalb ich immer wieder da geklingelt hatte und die Schwester zu mir bat, weil ich wirklich auch immer, ich sage, meine Karaffe ist leer, die wäre dann leer, könnte ich nochmal eine neue bekommen? Es wäre dann schon wieder leer, also es war wirklich so schlafen, trinken, Schmerzen wegdrücken, Sauerstoff, das Blutdruck, also die Manschette, die ich da drum hatte, die ja dann irgendwie alle Viertelstunde, glaube ich, gemessen hatte oder alle halbe, keine Ahnung. Mhm. Ja, und das so verging dann der Tag.
Du hast immer wieder, also es ist ja übermäßig viel, wenn du sagst, die Karaffe ist leer, ich möchte gerne wieder neu.
Ich habe 5 Liter getrunken und das war auch so,
dass... Nicht irgendwie auffällig gewesen.
Na, es hieß schon, dass auch, dass sie vermuten, dass auch das ungefähr das war, was ich an Blut verloren hatte. Mhm. Und deswegen war dann das auch relativ fix vom Tisch, das Thema Bluttransfusion noch irgendwie. Genau, und ich hatte ja einen Katheter, von dem her mir ging es ja gut. Also was das Thema anging. Ja, ich musste ja jetzt nicht. Ja, klar, die Schwester war echt genervt, weil sie das eine auffüllte, das andere leerte. So. Halbstundenwechsel, ja genau,
rein und
das wäre wirklich cleverer gewesen, aber gut, okay, ja. Die Nieren freuten sich,
ja
genau, und dann stand irgendwann Papa, ich kann euch nicht mehr sagen, wann das war, den haben sie dann aufgrund der Gesamtsituation dann wirklich zu mir gelassen, eine halbe Stunde, der war dann bei mir, der zeigte mir dann die ersten Fotos und ich habe gedacht, da liegt ein Vogelbaby. Also oh. Der sah aus wie so ein kleines Küken, ja, so die 3 Fusseln, die auf dem Kopf waren, so zerrupft, dann diese Haut, so dünn, so halb durchsichtig, sage ich mal. Und
so Pergamenthaut.
Ja, das war ganz Wahnsinn für mich. Und auf diesem Foto schien das Kind relativ groß, ja, in diesem Inkubator, so die Fotos, die Papa dann gemacht hatte. Ja, und als ich ihn dann aber abends selber sehen durfte, also sie haben mich dann mit Bett rübergefahren auf die Neonatologie, es war abends um 8:30, ich habe erstmal nur geweint und ich hatte so Angst. Ich habe richtig große Berührungsängste gehabt und war froh. Also du hast einfach gemerkt, dass Papa die ganze Zeit bei der Erstversorgung dabei war, dass sie ihn auch sofort eingebunden haben. Also auch da nochmal einen ganz, ganz lieben Gruß und Dank an die Landesfrauenklinik hier in Magdeburg, die wirklich ihre Arbeit ganz, ganz klasse gemacht haben. Die haben ihn sofort mit eingebunden, damit eben da nicht diese Berührungsängste, sage ich mal, entstehen.
Ja.
Und er auch das Gefühl hat, er ist einfach dabei und er ist wichtig und er kann was dazu beitragen. Mhm. Und man hat ja so... Als erstes denkt man, oder zumindest war das mein Gedanke, naja, das Kind streicheln, ja, und das war ja falsch. Also ich durfte ja meine Hand nur auflegen, weil eben die Haut so dünn war, dass du da eben nichts verletzt, ja. Und das wusste er schon und so war das für mich dann ein bisschen so ein Vermitteln.
Ja.
Ja, und das war aber trotzdem, wie gesagt, es war einfach schlimm. Es war eine ganz, 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 ganz schlimme Situation. Ganz schlimm, ganz arg. Und noch auf der Aufwachstation kam dann zwischendurch eine Laktationsschwester und ich konnte damit auch erstmal nicht viel anfangen, die mich dann einfach nur fragte, ob ich denn schon mal irgendwas, ob schon was rausgetreten sei. Wer ist hier ausgetreten? Ich stehe neben mir, aber wer tritt jetzt hier wen aus? Ich war völlig überfordert.
Ich tritt wie die Katze.
Ja. Wirklich. Und die fragte mich dann eben, ob das schon mal so, ja, Kolostrum, irgendwas in die Richtung. Ich sage, nein, ist noch nichts, war noch nichts. Und ja, tatsächlich muss ich sagen, also Top-Körper, ja, da sieht man mal wieder, was Mutter Natur so leistet und leisten kann. Also sie kam dann und fragte mich, ob sie eben so ein bisschen die Brust ausstreichen dürfe. Und dann kam eben dieses Kolostrum, diese Vormilch und das hat sie dann zu einer kleinen Einmalspritze, hat sie das dann so von meiner Brustwarze abgezogen und ist dann mit diesem, also wirklich, als wäre das Goldstaub. War mir in dem Moment überhaupt nicht, hatte mich mit dem Thema, ich wollte stillen, das wusste ich,
ja
weil ich das damals, also kurzer Ausschweif. Ja, mein Bruder und ich, wir haben einen relativ großen Altersunterschied und deswegen ist der für mich auch so ein bisschen mein erstes Baby gewesen. Also ich war 13, als er zur Welt kam. Dann hatte ich das Thema Stillen alles so bei meiner Mama mitbekommen und fand das einfach toll und fand das auch super, wie das so funktioniert hat und hab gedacht, ich möchte das halt auch, aber dass du dich halt in der 28. Schwangerschaftswoche damit schon beschäftigt hast,
du hattest das noch gar keinen Geburtsvorbereitungskurs
genau.
und nichts
Nein,
mehr.
Genau, richtig.
Ja,
und dann rannte sie mit dieser Einmalspritze rüber und ich bringe Ihnen eine Milchpumpe. Sie bringen mir was? Eine Milchpumpe. Was soll ich damit machen und wie? Und ich war überfordert, ich war kraftlos, ich war müde, ich hatte Schmerzen und ja, und die haben dann einfach da so ein bisschen mich rangeführt, haben mir das gezeigt und ja, wie gesagt, Mutter Natur, toi toi toi, mein Körper hat funktioniert. Hab dann auch nach 48 Stunden richtigen Milcheinschuss gehabt. Hab dann auch geklingelt und da war eine ganz tolle Schwester und die hat gesagt, so, du gehst jetzt erstmal richtig heiß duschen, richtig, richtig heiß.
Hilfe, und dann, ich explodiere.
Ja, wirklich, wirklich. Also ich erinnere mich noch, wie ich vor diesem Spiegel stand und dachte, Dolly Buster.
Ja, ja, ich auch.
Hollywood. Du kannst einstecken, hier komme ich. Gegen die Schmerzen kann man ja was nehmen. Ja, und dann hatte ich also wirklich auch Milcheinschuss und hatte viel Milch und Tipp Nummer eins war ja, wenn sie dann abpumpen, dann kommen sie rüber zu uns auf die Frühgeborenenstation, auf die Intensivstation, setzen sich an ihr Kind und das hat wirklich immer funktioniert. Also wenn ich ihn gesehen habe, dann hat sofort, das floss, ich wusste gar nicht wohin. Ja, es war dann wirklich so, wie ist es keine Milchpumpe frei, wie ist es keine Milch, das könnt ihr nicht machen, dann muss ich raus aus dem Raum. Ja, also es war wirklich auch, als ich noch gestillt habe und habe irgendwo anders ein Baby schreien hören,
voll,
das war sofort.
Ich finde es auch mal so krass, das kann man sich auch gar nicht vorstellen, wenn man noch nie gestillt hat, aber wie das dann, wie man das auch so direkt merkt, wie das so rausschießt.
Ja. Ja, und es will raus.
Wahnsinn.
Und das Gefühl hast du auch noch Ewigkeiten. Also selbst wenn du nachher nicht mehr stillst, dieses, ich empfinde das mal so,
zusammen.
Zusammenziehen, so leichtes Zwiebeln, wo du denkst,
Ja, so wie Gänsehaut.
Genau.
Ja. Das ist so genau. Lustig, ja, so, das war so der erste Tag von uns.
Ja.
Von Familie, mehr oder weniger. Ja, und dann hat man so ein bisschen, musste ich erstmal lernen, dass es jetzt Dinge gibt, die ich nicht ändern kann und dass ich warten muss und abwarten muss und wir einfach situativ entscheiden müssen immer, wie geht's eben mit ihm weiter, wie geht's mit uns weiter, die Gesamtsituation. Ja, und dann war es erstmal ein Annehmen. Es ging, wie gesagt, erstmal darum, dass die froh waren, dass ich Milch hatte. Es ging ums weiter vorantreiben, eben, dass ich stillen kann irgendwann, aber erstmal abpumpen, dass sie eben ihm die Milch geben können. Und ja, dann war es so ein bisschen, okay, wie verfahren wir jetzt weiter? Du musst irgendwann mal wieder, also das Leben, was draußen ist, es war ja wirklich so ein bisschen Klinik, es durfte ja auch keiner rein. Wir haben uns ja dann auf der Neonatologie immer nur gesehen, Papa und ich. Mhm. Also ich habe ja im Prinzip, ich habe quasi nur in meinem Zimmer auf der Gynäkologiestation gegessen und geschlafen. Ansonsten war ich nur drüben. Mhm. Und das war auch völlig in Ordnung, also für beide Abteilungen völlig in Ordnung. Und die haben auch gesagt, und wenn sie nachts aufwachen um 2 und haben das Bedürfnis, hier rüber zu kommen, dann kommen sie. Das ist kein Problem. Also die haben immer gesagt, die Türen stehen hier immer offen. Und so hatte man auch das Gefühl, also man hat sich nie als störend empfunden oder dass man jetzt irgendwen jetzt hier von der Arbeit abhält, weil man jetzt sein Kind gerne, ach ja, das muss ich auch noch erzählen. Das war Tag 5, genau. Es war Tag 5 und ich habe dann gesagt, an Tag 4 habe ich mit meiner Hebamme Rücksprache gehalten, die schon über eine Freundin von mir Bescheid wusste, was passiert ist und habe gesagt, pass auf, ich würde mich jetzt einen Tag eher schon entlassen. Ich muss raus. Also ich hatte ein ganz dringendes Bedürfnis, rauszugehen und ich wollte zu meiner Mama. Ich wollte als Kind, ich wollte zu Mama. Ich brauchte Liebe. Hatte ein ganz großes Liebebedürfnis und das war auch für alle in Ordnung und dann wurde ich nochmal untersucht und es war soweit alles okay.
Die Schmerzen waren dann weg?
Nein, natürlich nicht, aber das war egal. Ja, oder mit Ibu aushaltbar. Klar, ich konnte halt nicht wie vorher, aber das war erstmal nicht so schlimm. Und ja, dann bin ich nach 4 Tagen raus und das war auch so Jekyll und Hyde in mir. Also auf der einen Seite durchgeatmet, frische Luft, raus aus der Klinik, aber ohne dein Kind. Und so hat man das ja nicht im Kopf. Ja, also man verlässt ja die Klinik nach einer Geburt eigentlich mit seinem Kind.
Eigentlich ja.
Und das war schon so, dann habe ich auf meinem Auto geheult und Papa wusste überhaupt nicht, was soll er denn jetzt, aber du wolltest doch, also der war so, ich sag, ja, ich möchte auch immer noch, aber ich möchte mein Kind. Und dann hatte ich so das schlechte Gewissen gekickt und na, aber er kannst ja nicht. Und ja, die auf der Neonatologie haben da auch so ein bisschen psychologisch unterstützt und haben gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass sie das machen, was ihr Bauchgefühl ihnen sagt und wonach ihnen jetzt auch emotional ist. Dann sind wir nach Hause. Dann habe ich bloß ein paar Sachen erstmal gepackt und war erstmal irgendwie nur duschen, so zu Hause duschen, was sich ja doch anders anfühlt als in der Klinik. Ja, und dann war ich bei Mama und dann habe ich erstmal ganz viel geweint und meine Mama hat mich in den Arm genommen und hat mir erstmal Mut zugesprochen und allen gut zugesprochen und der ganzen Situation und hat auch gesagt, egal was passiert, wir sind bei euch und wir sind für euch da und du hast das toll gemacht und hast gekämpft und hast ihn zur Welt gebracht. Ich sage, aber ich habe ja, also für mich fühlte sich das nicht an, bis heute nicht, dass ich ihn zur Welt gebracht habe. Ja. Aber es war einfach gut. Du warst bei Mama, du warst zu Hause, es war erstmal schön.
Hattest du einen Seelsorger auf der Station?
Da war eine, aber ich konnte mich nicht öffnen. Mhm. Weil das, für mich ist das schwierig, einer fremden Person da jetzt wirklich, ja, auf Deutsch gesagt, ja, da mich nackig zu machen, seelisch. Also das, ich konnte das nicht. Das war, glaube ich, auch zu früh einfach noch in dem Moment. Und ja, für mich war wirklich Familie. Das war wichtig, dass die da waren, dass man einfach auch so ein bisschen die dich kennen und dann dich so ein bisschen in die richtige Richtung schubsen. Wenn du eben nicht so richtig weißt, machst du das jetzt? Ist das die Entscheidung, die du eigentlich willst? Oder triggert dich jetzt die Angst und beeinflusst dich die Angst dazu doll? Und das war so, das war mal ganz gut, weil niemand kennt dich ja besser als Mama, die dann wirklich immer gesagt hat, du machst das richtig und mach dir jetzt erstmal nicht so viele Gedanken. Und
aber was meinst du mit Entscheidung? Welche Entscheidung?
Na, es ging erstmal darum, die auf der Neonatologie haben ja drüber eine Station, wo du einziehen kannst als Eltern, also als Mama. Und kannst dann quasi 24/7 wohnst dort und bei deinem Kind sein. Und mir war nach den 4 Tagen dort aber schon klar, dass mich das erdrückt und erschlägt. Deswegen wollte ich ja auch einen Tag früher, wo man ja jetzt sagt, 24 Stunden, das schaffst du ja. Nein, es ging für mich nicht. Ich wollte einfach raus nach der ganzen Prozedur. Und da habe ich auch gesagt, ich habe mir die Zimmer dort angeguckt und habe gesagt, das kann ich nicht. Also das war alles ordentlich eingerichtet, das war sauber, es war halt sehr zweckgebunden, was es ja auch im Endeffekt sein soll, aber es war nichts für mich. Also ich habe für mich einfach gesagt, ich kann das nicht. Ich fühle mich dann eingepfercht und was mache ich? Ich kann nicht 24/7 dieses Monitorgepiepse. Das Kind braucht ja im Endeffekt auch Ruhe, Schlaf. Ja, also ich meine, jede reifgeborene Mama weiß, das Baby schläft viel. Ja, du bist dabei, den ganzen Schnatter aufzuräumen, so ein bisschen sich um dich selbst zu kümmern, um den Haushalt zu kümmern. Vielleicht hast du noch andere Geschwisterkinder. Aber ich hätte da ja nichts gehabt. Das heißt, mir wäre als aktiver Mensch, ja, als Flummi, als Duracell-Hase, wäre mir da die Decke auf den Kopf gefallen. Und dann weiß ich, wäre ich spätestens nach 2 Tagen, hättest du mich wirklich einweisen können, glaube ich. Und deswegen war für mich klar, okay, ich muss irgendwie jetzt einen Mittelweg finden zwischen Arbeit, um mich zu spüren, das normale Leben zu spüren, ich bin wichtig, weil das ist ja in meiner Arbeit einfach so.
Du hast eine eigene Praxis.
Genau. Ja, in der Selbstständigkeit, wo du einfach merkst, du bist oder es sind Menschen von dir abhängig und es ist deine Entscheidungen bedingen auch etwas oder da folgen eben Konsequenzen. Und das brauchte ich. Also ich brauchte wirklich so diesen Mittelweg. Und dann, ja, sage ich mal, nach 5 Tagen hatte sich das so weit stabilisiert, dass er also überlebt hat. Und erstmal so weit stabil war. Also er war bis dahin auch intubiert. Wir haben ihn dann an Tag 5 extubiert, sodass er dann auch selbstständig geatmet hat, mit Atemhilfe zwar, aber eben nicht mehr intubiert war. Und an dem Tag war auch die leitende Oberschwester der Station da und sagte, es war kein Problem mit dem Extubieren heute, es war dann auch kein Zwischenfall danach, also er blieb die ganze Zeit kreislaufstabil. Möchten Sie mit ihm kuscheln? Ei, na, die Frage brauchst du, glaube ich, ja nicht stellen, das war rhetorisch. Ja, und dann habe ich mich da mit FFP2-Maske, also da existieren sehr viele Bilder von, hingelegt in so einen Liegestuhl und dann haben sie zu zweit mit weiß ich nicht wie viel zig Kabeln mir diesen kleinen Wurm dann auf die Brust gelegt. Und das war das schönste Gefühl meines Lebens. Das war das allerschönste Gefühl, was ich jemals hatte. Ich habe nie in meinem Leben so viel Glück, so viel Liebe, so viel Erleichterung, Bestätigung, dass alles richtig ist. Also auch die Entscheidung, dass ich einen Tag vorher rausgegangen war und jetzt wieder da bin, das war alles. Es war Wahnsinn. Es war ein Wahnsinn. Und es ist bis heute für mich wahnsinnig zu sehen, wie sich die Kreislauf, die Vitalwerte dieser Frühchen verbessern und stabilisieren, wenn sie einfach Körperkontakt haben von Mama oder Papa. Also er hat ja wirklich, ist ja bis heute, die Lunge das Problem und die Sauerstoffversorgung, Atmung. Und wenn man da sieht, die Kurve geht Richtung 98, 99, 100%, ja, und man sieht das eben im Tagesverlauf und dann bei 92, 93 trotz Atemhilfe ja rumgedümpelt ist, das ist Wahnsinn. Und das gibt ja auch so ein geiles Gefühl einfach, was zu tun, zu helfen. Also durch das Stillen hatte ich ja ein bisschen auch schon das Gefühl, ich tue was für ihn, ich helfe, ich unterstütze und sorge dafür, dass es ihm besser geht. Aber dieses Kuscheln, das war nochmal eine ganz, ganz andere Erfahrung. Das war Wahnsinn. Und wie ich später erfahren habe, ist das ja tatsächlich nicht selbstverständlich. Also es machen nicht alle Geburtskliniken dieses Bonding und dieses Känguruen. Und das finde ich Wahnsinn, weil es ist ja auch wissenschaftlich schon Jahre, Jahrzehnte bewiesen, dass das eben den Frühchen, den Kindern, auch Reifgeborenen ja hilft. Und das ist Wahnsinn. Also wirklich, das war.
Weißt du, warum krass. Das nicht alle Stationen machen?
Nee, da kann ich euch gar nicht sagen. Da habe ich mich gar nicht weiter mit beschäftigt.
Also, nee, weiß ich auch nicht.
Vielleicht ist es eine Aufwandfrage, weil wie gesagt, ich brauchte ja dann wirklich zwei Schwestern, die dann geguckt haben, auch dass dann
und
der.
Auch wahrscheinlich jemand, der da bleibt, wenn irgendwie.
Genau,
Kabel,
richtig. Wir waren nicht allein im Zimmer, genau. Wir waren die ganze Zeit drin. Jemand
auch
mit.
Letzten Endes ist es immer so eine Personalgeschichte.
Traurig.
Und, ja,
aber
total.
War.
Ja, vor allem auch für die langfristigen Erfolge, ne?
Ja, letztens gerade gelesen, auch zum Thema Frühchen, dass es ja mittlerweile Inkubatoren gibt, die der Gebärmutter nachgeahmt sind.
Okay.
Also, richtig so Puck. Tücher, die ganz, ganz weich sind, dann werden die Babys auch eingepuckt, damit sie so doll wie möglich dieses Gefühl haben, in der Gebärmutter noch zu sein. Und alles ganz dunkel. Ich meine, das dunkel war, ist ja sowieso auf diesen, ich war mal, hatte mal ein Praktikum auf so einer Frühchenstation im Rahmen einer Weiterbildung. Das war, da hatte ich auch ein ganz kleines Firmchen, so groß, also vielleicht, weiß ich nicht, 30, 35 Zentimeter, also wirklich ganz.
Hier in Magdeburg oder wo war das?
Nee, in Hamburg. Ah. In Hamburg noch. Und so traurig, wie das ja auch alles ist, ja, also oder schön oder wie auch immer, aber es war so, du hattest nicht das, jedenfalls war es in Hamburg so, das war ganz dunkel, also alles so rötliches Licht, das war, also so vom Lichtverhältnis war das irgendwie total romantisch, wenn man das so haben möchte, auch eingerichtet, ganz, ganz weich. Jedenfalls, was ich gelesen hatte, war halt, dass es extra, also ganz weiche Pucktücher gibt, um die Kinder nochmal so ein bisschen einzuwickeln und das Gefühl von Enge zu haben. Und Inkubatoren, die anders, also die quasi, ich habe jetzt keine Bilder gesehen, was ich da, wie gesagt, nur einen Artikel dazu gelesen, in der Fachzeitschrift,
nein,
im Buch, zwar irgendein Buch. Ja.
Ich frage mich, aber ob das manche auch schon so wie so weißes Rauschen und Herzschlaggeräusche und sowas, ob die das teilweise auch abspielen?
Ich glaube,
kann ich mir
ja
auch gut vorstellen, gerade wenn so rötlich
ist. Es gibt eine Dokumentation von, irgendwie in der Mediathek von ARD, glaube ich, habe ich das gesehen. Da geht es auch um frühgeborene Kinder und ist einer der, ich weiß nicht, wie das Instrument heißt, Didgeridoo wahrscheinlich nicht, aber irgendein Instrument, der hat herausgefunden, dass das Instrument, die Töne, Sauerstoff und die ganzen Werte stabilisieren und Babys beruhigen dahingehend vom Nervensystem.
Ist das dieses große, was
ja, genau, so ein ganz,
wo du so draufhaust mit so kleinen?
Ich glaube Schienen? Ja. Ich glaube ja.
Ich, ich weiß, was du meinst. Ja.
War das in dieser, also in der ARD-Mediathek, muss man mal gucken. Vielleicht schreibe ich das in die Shownotes.
Das hat auch einen ganz seltsamen Namen, den habe ich mir auch mal nie gemerkt, aber ich fand das auch immer spannend. Ja.
Genau. Und der geht auf Frühchenstation, der Komponist, der hat das jetzt auch aufgenommen und der geht auch auf Frühchenstation und spielt für quasi die frühgeborenen Babys.
Also ich weiß jetzt nicht, was du für ein Musikinstrument meinst, aber Musiktherapie an sich wird ja auch angeboten, also zumindest hier bei uns in Magdeburg. Und das ist, war für mich ja auch ein Wahnsinn, also wie viel quasi mit diesen kleinen Würmchen schon möglich ist, machbar ist und wie viel auch getan wird. Also er hat ja auch relativ früh dann Physiotherapie bekommen, dass er dann soweit schon fit war. Und da ging es ja wirklich auch nur um leichte Berührungen und solche Geschichten, ja
das
auch.
Das war im Rahmen meiner Weiterbildung, wie als wir dann das Baby, das Frühchen, ja Baby,
ja.
frisch geschlüpft ist, hast du dann so auf deinem Schoß gehabt und dann wirklich so und dann wirklich nur tiefensensible Reize gegeben, indem du die Hände auflegst und ganz leicht hin und her rollen. Ne? Also einfach um die Propriozeptoren, also die
genau,
Tiefenwahrnehmung,
Tiefenwahrnehmung zu fördern und die Reize da irgendwie zu senden. Das, was ja in der Gebärmutter dann wegfällt, ne? Dieser Druck, dieses gut, ja.
Ja, na, wir waren ja beim Kängurun.
Kängurun, genau.
Genau, ja. Und dann haben wir so ein bisschen versucht, Alltag reinzubekommen. Und wie gesagt, ich hatte dann so ein Mischmasch aus Arbeiten und Uniklinik. Bin dann früh morgens, das war meine erste Amtshandlung und das war für mich auch richtig gut. Also da habe ich mich gefreut, da war ich motiviert, bin früh morgens in die Uniklinik gefahren und habe ihn wach gemacht und durfte dann eben so dieses ganze Morgenprozedere mit Waschen.
Uniklinik oder Landesfrauen?
Landesfrauenklinik.
Achso, okay, also
Entschuldigung.
Ja, jetzt war ich gerade, wurde verlegt.
Nein.
Landesfrauen,
also genau. Ja, okay. Also so dieses Versorgen, wie sie das ja nennen, dann am Anfang, also sondieren, am Anfang ja noch sehr viel und einfach so guten Morgen und das war für mich halt der Start in den Tag. Dann war ich 1,5 Stunden meistens so da, bin dann zur Arbeit gefahren und habe dann quasi meiner zweiten Familie, so sage ich immer liebevoll zu meinen Mädels, dann immer so berichtet, wie der aktuelle Stand ist und was so am Abend vielleicht noch passiert ist oder was so die nächsten Vorhaben sind, dass man eben sagt, okay, wir gucken vielleicht jetzt bald mal mit der Flasche anfangen, ob er dann das schon annimmt und das schon kann und schafft. Ja, und dann bin ich nach der Arbeit nach Hause und mit Papa dann nochmal zur zweiten Runde hin. Und so ging das einige Wochen.
Ja,
bis wir dann das Thema hatten. Also ich war ja dann ein sehr ungeduldiger Mensch, als ich dann so immer meinen noch Alltag gefunden hatte mit der Situation. Ja, und dann hieß es gibt die Möglichkeit, dass wir gemeinsam in ein Zimmer ziehen. Das war dann schon eine ganz andere Option für mich.
Ja.
Und das war so ungefähr nach 2 Monaten. Und dann sind wir hoch auf die Station gezogen und hatten da eben auf der normalen Kinderstation, die quasi wirklich direkt drüber ist, räumlich gesehen, hatten dort eben ein Zimmer. Und da habe ich dann mit dem Zwerg gewohnt und war dann wirklich 24/7 mit ihm zusammen. Und das war, ich sag jetzt mal so ein bisschen wie die Art Vorbereitung auf dann zu Hause. Dass man halt wirklich in den Alltag mit pflegebedürftigem Kind reinfindet.
Genau. Aber da war ja auch der Entbindungstermin, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, sind ja dann auch irgendwie noch 4 Wochen gewesen da. Also war
Minimum.
Immer noch.
Genau, 4, 5 Wochen, ja.
Also quasi immer noch zu früh.
Immer noch zu früh.
Also noch nicht reif.
Genau.
Richtig.
Genau. Wir hatten dann, waren dann schon am Stillen. Plus Flasche, das war ziemlich anstrengend. Dann sind wir wieder bei dem Thema, das hattet ihr auch schon mal, hier Speigedeih. Also er hat so viel getrunken und es lief ja auch wahrscheinlich einfach zu viel, zu schnell. Also dann kam ja immer wieder was mit raus und dann wie vorher auf die Waage, hinterher auf die Waage. Und dann hier nochmal und wie viel Milliliter er hat er jetzt nur wirklich getrunken an der Brust. Und na, dann füttern wir mit Flasche nochmal zu. Und ach ja, das war eine sehr... sehr anstrengende Reise. Das war auch viel, viel wenig Schlaf. Also viel Schlafmangel. So, jetzt haben wir es. Ja, aber es war schön. Es war einfach schön, weil ich wirklich 24/7, so wie man das ja als Mama dann auch haben sollte und sich vorstellt und wünscht, mit meinem Kind zusammen.
Was dann auch im Mutterschutz? Also, oder im.
Na, gibt's ja nicht.
Bei selbstständig, genau.
Genau, deswegen, wir fallen hier durchs Raster. Genau, ich habe krampfhaft versucht, jemanden zu finden, der meine Praxis eben vertritt für 6 Wochen, 8 Wochen. Erfolglos. Hatte dann aber einen ganz, ganz lieben Kollegen, der gesagt hat, okay, also das haben ja dann auch meine Kollegen mitbekommen, so in unserer Region, beziehungsweise gehe ich ja mit dem Thema nach wie vor auch ganz offen um. Und der hat dann gesagt, pass auf, ich biete mich an, einmal die Woche nachmittags für 3, 4 Stunden für wirklich akute Schmerzfälle. Ja, und dann habe ich den quasi angestellt in meiner Praxis und dann war wenigstens einmal die Woche, die Mädels hatten auch, die liefen ja vorher auch völlig autark und allein und es war immer so ein, ja, ich bin dann wie gesagt bloß mal kurz mal auf der Durchreise und mal da und das war für die auch ganz wichtig, dass die dann in der Zeit trotzdem einen Ankerpunkt hatten, weil sie ja auch immer nicht so richtig wussten und sich nicht getraut haben, irgendwie dann was nachzufragen bei mir.
Naja, klar.
Wenn ich dann in der Klinik bin, ja, irgendwo ist es Mama.
Ja.
Genau. Ja, und das war für die auch ganz, ganz wichtig, dass da einfach wer ist und einmal die Woche kommt, wo man einfach auch dem Patienten sagen kann, es kommt wer, kommen Sie nochmal wieder in 2 Tagen.
Ja.
Oder wie akut ist es denn? Und ja, das war ganz gut. Also da hatte ich einen tollen Background. Unterstützung, genau. Ja, und dann waren wir im Krankenhaus und dann gab es leider schon die erste OP. Der junge Mann hatte beidseitigen Leistenbruch. Mhm. Mhm. Das war auch so. Ist Ihnen das gar nicht aufgefallen, dass das ja, mir ist schon aufgefallen, dass es irgendwie komisch aussieht, aber es hat ja keiner was gesagt. Und dann war das so, und wir müssten das dann schon operieren. Und das war dann auch schon so, oh Gott, ja, also ein Kind, was eigentlich noch gar nicht hätte da sein dürfen, soll ich jetzt in fremde Hände geben, in Narkose? Also könnt ihr das irgendwie über mich machen? Geht das? Können wir das nochmal kurz rein? Und, es war wirklich schlimm.
Oh.
Es war Ende Mai, also da waren wir, glaube ich, so 1-2 Wochen oben auf der Station gemeinsam. Und dann war es auch so, sie fahren auch nicht mit. Ich mache was nicht? Nee, sie bleiben hier und warten dann. Das geht ja auch alles und es dauert nicht lange. Und es waren ja dann insgesamt, weiß ich nicht, 4-5 Stunden, die er dann weg war, weil dafür wurde er dann in die Uniklinik ja transportiert. Das haben sie ja nicht in der Landesfrauenklinik gemacht. Mhm.
Ganz kurz,
warum
musste das denn sofort gemacht werden? Was wäre denn passiert, wenn sie es nicht gemacht hätten? Weißt du das?
Na, es ist immer ein Teil von diesem Bruchsack.
Mhm.
Also quasi Darminhalt hat sich immer nach unten gestülpt. Das heißt, also er hatte auch wirklich Probleme mit dem Stuhlgang. Mhm. Also wir mussten das, also man hat uns auch gezeigt, wie das geht. Auch da wieder Danke an die Uni, dass die uns da, oder die Landesfrauenklinik, dass die uns da so mit rangeführt haben und an die Hand genommen haben. Auch da wieder Hemmschwelle einfach abarbeiten und haben uns halt gezeigt. Und wir mussten das immer wieder wirklich hochdrücken, um ihm dann beim Stuhlgang auch zu helfen, weil ansonsten hat sich da wirklich Darminhalt und dann eben auch.
Kannst du beschreiben, wie das aussah?
Das sah aus, als würde wie so ein Nebenhoden. So links und rechts.
Mhm.
Also wirklich in der Leiste, wenn man jetzt so den Oberschenkel.
So eine Beule.
Das ist auch total spannend, weil das ja die Psoas-Region ist.
Genau, richtig.
Und Psoas hat ja ganz viel mit Trauma zu tun, mit traumatischen Erfahrungen.
Ja.
Und wenn du da einen Bruch hast.
Genau.
Und dann sogar
weil das wahrscheinlich einfach gar,
eine Seite ein bisschen stärker. Ich glaube, die rechte war, da war der Bruchsack größer, die Pforte, als links.
Mhm.
Ja. Es war halt einfach so, je früher, desto weniger Probleme weil nicht größer, ja.
Genau, die Kleinen, die sollen ja dann auch erstmal liegen bleiben. Also ich weiß, dass man das macht eigentlich am liebsten noch, bevor sie laufen, weil sie dann noch recht bewegungsunfreudig sind.
Er hatte auch immer, fällt mir gerade jetzt so ein, immer so ein Pressen und Drücken als kleines Babysäugling. Also das war danach auch etwas besser, aber das hielt, glaube ich, bis zum ersten Lebensjahr an. Also das war, weiß auch gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also es war wirklich so im Schlaf, dass er dann so die Augen und so, also heute würde man denken, er hat einen Berg gemacht, alles so zusammen. Er ist auch hochrot dann angelaufen, also ganz angestrengt, auch immer so ein Drücken. Und dann sagten die damals auch immer auf der Station, das ist halt so ein typisches Frühchending, so ein Drücken, Pressen. So richtig weiß man nicht, ob das eine Regulationsstörung halt einfach ist, ob die das damit irgendwas ausdrücken, ob es ein Schmerz ist. Also so richtig konnte man das nie sagen. Es war nie ein Weinen, es war wirklich immer nur so ein Drücken, Pressen. Und wie gesagt, das hielt sehr, sehr lange an. Also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, bestimmt und bis zum ersten Geburtstag.
Also das Gesicht, das zieht sich zusammen, dieses und,
genau.
Und der Körper, was macht der? Also so Arme, Beine?
Hände zur Faust geballt und in der Regel die Beine gestreckt, also nicht angezogen, wie man das jetzt vermuten würde. Ja. Deswegen war auch so dieses Schmerzfragezeichen, weil man dann ja eher in die Embryonalstellung gehen würde. Nein, es war immer so ein Strecken, denn der Beine vor allem, die waren immer sehr gestreckt und gerade dann in dem Moment. Und,
und die Arme gebeugt und Hände gefaustet.
Mhm. Und wie gesagt, hochrotes Gesicht, also dann auch so richtig gepresst, Luft angehalten. Mhm. Und das ging dann so für ein paar Sekunden und oft viel am Tag. Also das war schon manchmal, dass du gedacht hast, oh, ist das nervig. Kannst du das jetzt, weil es halt auch nachts, und als ich dann nach 2 Monaten mit ihm dann 24/7 zusammen war, war das schon ab und an nervig.
Ach, es war dann auch gleich mit Geräuschkulisse letzten Endes.
Richtig, also es war, das hat uns auch lange begleitet, fällt mir jetzt gerade so ein, weil wir über den letzten Buch sprechen.
Was würdest du
bis
sagen,
zum ersten Geburtstag?
Ach ja, krass. Mhm,
wirklich, also weil ich auch dachte, nach der OP, Also es war weniger, es war nicht mehr so viel, aber es war nach wie vor da.
Spannend, wusste ich auch gar nicht, dass es bei Frühchen
ich auch nicht.
So ein Ding ist.
Mhm.
Soll man darüber nachdenken.
Ja. Hat sich ja gelohnt.
Wieder was Neues
gelernt. Hätte ich das vorher gewusst. Ich hätte mir mal Christine fragen können, die ja vor kurzem da war.
Ach so.
Die hat doch, also die beiden Zwillinge, also die Zwillinge sind ja auch Frühchen, ob die das auch hatten, so ein Drücken.
Mhm. Hm. Ich habe das dann, ich habe ja auch, bin ja großer Freund von Google und solchen Portalen und habe ja dann auch viel nachgeforscht, als ich dann, wie gesagt, aus meinem kleinen Trauma dann so raus war. Das ist ja bis heute so, dass ich muss alles wissen. Mhm. Papa ist total das Gegenteil. Papa ist so, wir entscheiden, wenn es dann soweit ist und ach, das wird schon. Ich sag mal so ein Schönmaler, ja. Und ich muss wissen, was im Worst-Case-Fall passieren kann, was ich dann zu tun habe. Ja? Plan. Genau, das wieder. Und da habe ich das auch gegoogelt und habe auch da nicht wirklich viel drüber. Also wirklich, die Meinungen gehen so auseinander und da gibt es, der eine sagt irgendwie, das ist so, hat was mit Schmerz zu tun. Der andere sagt, es ist eine Regulationsstörung. Der dritte denkt so. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich, und also es gibt da keine richtige Lösung für. Und
schreib mir das mal auf.
Ja.
Ich habe nämlich nächste Woche Supervision. Frag ich die Johanna.
Ja.
Mach das mal.
Das ist ja cool.
Ich meine, das ist ja eigentlich das STNR-Muster.
Mhm, genau.
Und der kommt ja zu Richtung Geburtszeitraum, kommt der ja, wird der ja ausgelöst und ist auslösbar. Der ist ja danach, der wird ja wieder abgebaut und wird dann erst wieder auslösbar mit so 8 Monaten, wenn das Kind anfängt zu krabbeln.
Mhm.
Aber zum Geburtszeitpunkt kickt er ja einmal rein.
Ja.
Das kann natürlich sein, wenn man das jetzt bei reif geborenen Kindern kriegt man das ja nicht so mit. Das passiert halt zur Geburt und dann ist gut. Ja. Aber möglicherweise ist das schon wie so ein kleines Vortrainieren. Vielleicht passiert das auch vorher in der Gebärmutter häufiger.
Ich überlege jetzt auch gerade, wann das erste Mal wir das bemerkt haben. Weil wie gesagt, am Anfang war ja wirklich erstmal Überleben stand im Raum. Ja, so die erste Woche, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Dann war es so dieses, okay, wir müssen gucken, dass wir die Atmung hinkriegen. Der hat da ja auch viele Medikamente für bekommen, dass das Atemzentrum einfach weiter angeregt wird.
Mhm.
Dann war Stillen, beziehungsweise halt Muttermilchproduktion, das war so. Und dann fingen wir an mit der Versorgung. Also wirklich richtig aufgefallen ist es mir wirklich erst, als wir hochgezogen sind. Ja, so mit 2 Monaten, dass mir das dann so, wo ich dann auch gefragt habe, ja, weil man denkt so, ach naja, streckt sich halt mal so ein Kind. Ja,
aber wie, wenn du jetzt sagst, nach 2 Monaten ist jetzt natürlich schwierig, weil er so früh geboren wurde, war das dann?
36. Woche ungefähr.
Ja, ne?
Und das passt mit dem STNR, glaube ich, zusammen.
Irre. Das finde ich schon wieder mega spannend.
Das ist halt nur die Frage,
könnte,
weil wie gesagt,
ne?
Aber ja, also das würde ich jetzt auch nochmal nachfragen, ist also alles hypothetisch.
Ja. So schlau sind wir da leider auch nicht. Wir wären gerne, aber
die Idee dahinter, also ist ja spannend, und das können wir ja so im Raum stehen lassen, dass es ein STNR-Muster gibt, was dein Kleiner gezeigt hat.
Und anscheinend viele Frühchen zeigen.
Genau, was ja auch wichtig ist, um diesen Geburtszeitraum.
Ja.
Weil du brauchst den STNR, weil du das gerade gesagt hattest, zum Hochrobben. Wenn die rausschlüpfen, dann stoßen die sich so ab mit den Füßen und robben so hoch
das zur Brust. Hörte ich von euch in einer Podcast-Folge.
Genau. Können wir ja ruhig nochmal wiederholen.
Ja. Nein, ich meine, also ich kenne es ja nicht.
Genau. Und dann hörte es auf mit circa einem Jahr.
Mhm.
Mit circa dem Laufen lernen?
Das war später.
Aber du brauchst ein STNR ja auch gar nicht zum Laufen lernen. Nur zum Hochkommen, zum Hochziehen.
Mhm. Da waren wir aber auch noch nicht mit einem Jahr.
Aber da hört es dann auf.
Ich weiß es nicht. Also auch da hypothetisch will ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Also das ist jetzt einfach so in meiner Erinnerung, dass es darum irgendwann dann so aufhörte. Dass es da nicht mehr so präsent war.
Spannend.
Vielleicht aber auch, weil dann nicht mehr so viel Schlafphasen waren. Also es ist ja vor allem in den Schlafphasen einfach aufgefallen, wenn ein Kind ja leise sein sollte.
Ja.
Und dann kommt eben so ein Geräusch und wieder so ein Drücken. Und und dann fing ja dann auch schon früh an mit so Brabbeln und solche Geschichten. Deswegen würde ich jetzt sagen, am ersten Geburtstag rum.
Cool.
Plus, minus.
Ja. Ich frage mal nach.
Ja,
cool. Das finde ich wirklich spannend.
Ja. Und dann durften wir nach Haus. Auch da habe ich ja wieder Druck gemacht. Also erstmal, weil ich ja auch wieder arbeiten musste irgendwo. Durfte. Und
das
war
jetzt zeitlich jetzt? Wo sind
wir liegen jetzt so Anfang Juni. Also
wann
so ziemlich
war errechneter Termin, kannst du das einmal sagen?
Ja, das war der 10.6.
Ah ja, gut.
Und so also darum, genau, darum habe ich dann auch schon immer so nachgefragt. Und es hieß ja von Anfang an, die Zeit, die er jetzt nicht im Bauch war, muss er jetzt leider hier in der Stadt auf der Station verbringen.
Mhm.
Nein. halt. Wir sprechen nochmal. Ja, und so habe ich halt immer so ein bisschen Druck gemacht, habe mich bemüht natürlich, dass die auch sehen, wir kommen mit der Situation zurecht, wir können das managen, wir handeln das. Wir hatten auch so ein kleines Notfallseminar, also zum Thema Beatmung, als da eben ein Notfall eintreten sollte. Und wir hatten dann auch eine tolle Schwester, die im Nachgang uns auch noch ein halbes Jahr begleitet hat zu Hause, noch einmal die Woche dann kam und die dann auch noch für uns gesprochen hat und auch gesagt hat, da habe ich auch, also auch als betreuende Schwester habe ich da ein gutes Gefühl, kann da sagen, können Sie dann mit nach Hause. Ja, und dann sind wir mit Monitor, mit Überwachung, Herzfrequenz, Sauerstoff und zwei Medikamenten nach Hause.
Ohne jetzt zu spoilern, dein Kleiner hat ja Epilepsie.
Ja.
Warte jetzt eigentlich schon die ganze Zeit, dass du...
Das sag.
Nein, aber...
Auch du, ich hab gesagt, wir haben Zeit.
Aber, da war aber davon noch
nie ein Thema. Also ich wusste, dass aufgrund der Hirnblutungen... Nein, das habe ich noch gar nicht erzählt. Wir müssen nochmal zurück. Oh mein Gott, wir müssen zurück in den April.
Ja, jetzt? Geh mal zurück.
Gut, dass du es sagst, Christine. Genau, weil der Oberarzt... versuchte immer mir nicht alles so zu sagen. Das habe ich aber relativ fix gemerkt, weil er einfach wusste, medizinisch und wir sind ja die schlechtesten Patienten. Ja, stimmt. Und hat dann irgendwann gesagt, dass da, wo die Hirnblutungen waren, bilden sich Zysten. Mhm. Ich weiß, Zysten sind mit Flüssigkeit gefüllte Hohlräume, die nicht kleiner werden oder an ihrer Größe bleiben, sondern wachsen. Und dann habe ich danach gefragt. Und dann hieß es, ja, das stimmt, wir beobachten das. Und dann wurde regelmäßig, wurde dann Ultraschall immer gemacht vom Kopf. Und dann hieß es irgendwann Richtung Mitte, Ende April, okay, die Zysten nehmen zu, wir müssen mal schauen, nicht, dass das der Abfluss vom Hirnwasser irgendwann gestört wird. Was man natürlich sofort merken würde, er war ja 24/7 in der Überwachung. Und dann bekam ich Ostersamstag einen Anruf zu Hause, wir waren gerade beim Frühstück, wir müssen punktieren. Lumbalpunktion machen. Die Werte sind, haben sich ja über Nacht verschlechtert. Es geht ihm nicht so gut und wir müssen Hirnwasser ziehen, um den Druck im Hirn einfach zu nehmen. Wir haben alles stehen und liegen lassen und dann haben sie das bestimmt 10 Tage lang täglich gemacht, um halt immer den Druck, also es ging ihm danach immer besser, aber es nahm halt immer wieder weiter zu. Und dann hieß es halt irgendwann, wir müssen das den Neurochirurgen vorstellen, dass die halt wirklich gucken.
Darf ich ganz kurz mal fragen, magst du erklären, wie diese Punktion abläuft?
Okay, da wird quasi unter dem letzten Wirbel oder zwischen Steißbein und letztem Wirbel, da ist ja kein, da ist ja nur noch Knochenmark und Haut und da wird dann mit so einer Nadel reingestochen und dann wird eben das, was man so bekommt, was man da so ziehen kann an Flüssigkeit, an Hirnwasser, dann rausgezogen, wird natürlich dann auch untersucht. Also deswegen, es war ja so ein bisschen Win-Win, erstmal um Druck zu nehmen und natürlich auch um zu untersuchen, ob irgendwelche Bakterien, Keime, irgendwas mit drin ist, was nicht drin sein sollte. Blut. Und ja, das wird gemacht und das ist, also man betäubt die Stelle so ein bisschen oberflächlich, aber es ist halt natürlich unangenehm. Ja, und das war, wir waren nie drin, wir waren immer nur vor der Tür. Und war dann hinterher einfach da, er war immer sehr malat danach, war müde, einfach fertig von der Prozedur, von dem Eingriff, von dem Stress, was dann auf so ein kleines Würmchen mit einem Monat alt einwirkt. Ja, und das war dann eine Zeit lang genau gemacht worden und dann haben sie halt irgendwann gesagt, okay, wir kriegen halt nicht mehr wirklich viel raus und er hatte sich aber dann mit der ganzen Situation scheinbar irgendwie stabilisiert, also die Werte waren nicht mehr so schlecht wie ganz am Anfang, also die ersten 1, 2, 3 Mal. Ja, genau. Und dann wurden wir, also Epilepsie war, wusste ich halt einfach, kann halt irgendwann auftreten, ist eben so eine Nebendiagnose dann, die dann entstehen kann oder dann, ja. Und dann sind wir aber erstmal raus und alles war gut, soweit. Und dann wurde einmal die Woche mussten wir vorstellig werden, für eben weitere Kopfultraschalluntersuchungen. Und wenn ich jetzt Bilder angucke, sieht man es eindeutig, aber wenn man halt sein Kind den ganzen Tag sieht, 24/7, dann siehst du es nicht. Also er hat einen Hydrocephalus dann entwickelt, also so einen Wasserkopf, wie man sich das halt wirklich so vorstellt, so, also so eine ganz hohe, breite Stirn und der Kopf ging so schmal nach oben. Und dann musste auch relativ fix dann was gemacht werden, also dann sprachen wir halt auch nicht mehr über Punktieren. Und auch da wieder habe ich mich dann belesen und hatte kurz überlegt, nach Leipzig zu gehen. weil ich dort gelesen hatte, dass es die Möglichkeit gibt, diese Zysten, also es waren zwei Zysten, aber eine lag wirklich direkt über diesem Abflusskanal sozusagen vom Hirnwasser und hat das eben da verstopft. Ja, also als würde man halt wirklich so, was weiß ich, einen Wattebausch und Schwamm drauflegen auf den Abfluss im Waschbecken oder in der Badewanne. Ja, und dann hatte ich mich da eben belesen, wie es so therapeutisch, was man machen kann. Und in Leipzig hatte ich gelesen, es gibt es, oder haben sie ein Verfahren getestet, wo man diese Zyste nicht entfernt und diesen ganzen Zystenbalg, ja, das ist ja dann wie so ein, wie sagt man sich, wie so eine Blase, sondern das Ganze nur fenstert, also öffnet. Mhm. Ja, und um da eben die Flüssigkeit aus der Zyste zu lassen, dann verschließt sich ja auch nicht wieder. Mhm. Und das wäre halt vom Eingriff einfach kleiner, minimalinvasiver. Und das war ja das, was ich wollte. So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Und dann durfte ich hier beim Neurochirurgen vorsprechen, weil ich das dem Oberarzt der Neonatologie gehustet hatte. Und dann hatte ich ein ganz schlechtes Gewissen und habe gedacht, du hast gar keine Ahnung. Du hast mal wieder deine Klappe viel zu groß aufgerissen. Aber es ist für dein Kind. Also es war auch wieder so ein... Und dann saß ich hier beim Oberarzt der Neurochirurgie und der war so lieb. Der war so nett. Der hat dann zu mir gesagt, ich weiß um das Verfahren und wenn Sie das möchten, probieren wir das. Ich sagte, das meinen Sie jetzt nicht ernst. Wir haben das auch schon ein, zweimal gemacht.
Und da wird dann wahrscheinlich irgendwie so wie so eine kleine Kanüle reingesetzt, einfach in die Zyste.
Und dann ich halt habe mir das so vorgestellt, wie so ein Ballon, den du halt einfach so
aufmachst.
Aufpiekst, genau. Und das wurde dann gemacht. Das war Ende Juni.
Vielleicht nochmal für alle, die zuhören oder auch nicht zuhören, aber normalerweise, also das gängige Verfahren wäre ja dann in dem Fall wahrscheinlich ein Shunt einzusetzen.
Genau,
also so ein
richtig. Und das wollte ich nicht, weil ein Shunt ist ein Fremdkörper und müsste ja auch also für immer verbleiben und das war das, was wir nicht wollten. Und im Raum stand auch noch, also das nennt man ja dann eine Drainage, eine interne Drainage und es gibt auch noch eine externe Drainage. Also das heißt, du legst das quasi nach außen.
Wie ein Ventil hast du.
Genau.
Wo würde das rauskommen?
Weißt du? Am Kopf.
Okay.
Tatsächlich. So und dann hättest du das
Schädelbasis irgendwo, oder?
Nee, das ist hinterm Ohr. Hinterm Ohr ist das.
Ja.
Genau. Und dann hättest du aber halt auch potenziell immer irgendwas, was Keime reinträgt. Ja. Und das bei so einem kleinen Wurm, der dann irgendwann ja hoffentlich anfängt zu krabbeln, zu laufen, seine Welt zu entdecken. Und dann musst du da irgendwie hinterher immer. Und das war sowas, was ich einfach nicht wollte.
Ja, verständlich.
Ja.
Und dann bei dem Externen. Ne?
Genau, bei dem Externen. Intern. Also intern auch. Wie gesagt, einfach ein größerer Eingriff. Und du wolltest halt einfach alles so klein wie möglich halten und so wenig wie möglich Gefahren birgt. Ja, und dann hat er gesagt, wir probieren das. Wenn sie das möchten, probieren wir das. Und, dann, und seitdem, also ich lasse nichts auf ihn kommen. Gar nichts. Bis heute nicht. Und ich hoffe, er wird 100.
Oder gibt sein Wissen weiter.
Ja, unbedingt an mich. Ohne Operation. Nein. Ja, und dann war es halt nicht so einfach, weil du brauchst ja einen Kinderanästhesisten. Also es kann ja dann nicht jeder und darf nicht jeder, weil du musst ja wirklich genau dann mit Kilogramm und Größe und tralala berechnen. Und dann war Ende Juni war dann die OP. Und er kam dann da war ich dabei, also durfte mit rüberfahren in die Uniklinik. Habe ihn auch unten abgegeben in der OP und das war erstmal für mich und ich bin dabei, durfte dann auch beim Aufwachraum, also das war anders als bei der Leisten-OP. War natürlich aber auch viel invasiver, ja. Also die Leisten-OP, das war ja wirklich endoskopisch, das war ja klein. Ja, und danach sind wir wieder auf unsere Station, wo wir uns ja schon auskannten gekommen und hieß dann eben, ja, so ungefähr eine Woche, ja, plus minus, je nachdem, wie schnell er sich erholt. Und einen Tag nach der OP hat er dann richtig eigentlich so Anfallszeichen gezeigt. Also er fing dann an zu krampfen und ich kannte das ja vorher nicht und er hat erbrochen. Und hat dann die Augen verdreht, also so richtig, richtige Krampfzeichen. Und dann haben sie ein Not-MRT gemacht. Das war auch ganz schlimm für mich einfach. Alles so halt so Knall auf Fall und Not und deinem Kind geht schlecht, die Vitalwerte waren schlecht, es war einfach alles. Ja, und dann kam der Neurochirurg, wir haben beide nochmal gesprochen und dann hat er gesagt, wir müssen einen Shunt machen. Und dann habe ich gesagt, okay, wann? Morgen. Dann habe ich gesagt, nein. Ich sage, das Kind lag gestern unter dem Messer, wir machen jetzt nicht morgen eine OP. Und dann hat er gesagt, aber es geht ihm ja schlecht, das haben sie ja gesehen. Ich sage, ja. Er sagte, wir können nicht zuwarten, das wird nicht besser. Also im Prinzip hat das Eröffnen der Zyste wahrscheinlich Also erstmal natürlich noch mehr Druck ausgelöst, beziehungsweise waren ja dieses ist ja so ein sensibles System, das Gehirn, und das war einfach alles zu viel. Und man hat im MRT wohl auch sehen können, dass diese Ventrikel, diese Räume einfach ganz weit geworden sind durch dieses, wahrscheinlich die Flüssigkeit auch, die in der Zyste drin war. Also es war, er war einfach, das Hirn war mit allem überfordert, was da oben irgendwie drin war. Denn die Druckunterschiede, also es war eigentlich fast total scheiße, was wir da gemacht haben. Aber gut, du weißt das ja nicht vorher. Also die Chance stand ja einfach 50-50, das war uns allen klar. Ja, und dann hieß es halt, okay, wir brauchen jetzt einen Shunt.
Okay, und jetzt nochmal zum Verständnis. Bei einem Shunt würde das Hirnwasser aber nicht ins Hirn geleitet werden, sondern direkt raus nach.
Richtig, also es gibt zwei Arten. Genau, es gibt einen Shunt, den du übers Herz leiten oder ins Herz enden lassen könntest dann. Und er hat aber einen, das ist auch das gängigste bei so kleinen Kindern, weil es ja weniger risikobehaftet ist, dass dann genau so in die Bauchregion, dass es dann da quasi dann resorbiert wird.
Ja.
Genau, ja, also muss man sich halt wirklich vorstellen wie so ein Ventil, wie du das gesagt hast vorhin. Und dann geht ein Schlauch, den kann man bei ihm auch tasten, am Hals lang und dann eben wie gesagt in den Bauchraum, und dann kannst du es am Bauch wieder so ein bisschen tasten, je nachdem wie er halt so steht und sich bewegt. Und dann haben sie halt gesagt, wir haben eine kleine Kabeltrommel reingelegt, weil meine Frage war natürlich gleich, wann müssen wir das erneuern oder verlängern oder ich meine, das Kind
wächst
ja.
Wissen, ja.
Und dann die legen das halt so in Schlaufen.
Ach ja.
Ein bisschen wie so eine Fußbodenheizung. Ja, und dann kann das Kind erstmal wachsen und das kann sich erstmal ausziehen. Also da reden wir jetzt erstmal nicht weiter drüber, wann da irgendwie was gemacht werden muss. Und dann hast du halt dieses Ventil, was mit einer gewissen Druckstärke quasi eingestellt ist, voreingestellt, und dann musst du halt gucken. Und dann waren wir nochmal ein paar Tage später nochmal drin. Also das war auch nochmal heftig, dann die zweite OP. Erstmal, weil der Zeitraum für mich ja so kurz war. Also du hattest quasi das eine Trauma noch nicht verarbeitet und warst schon im nächsten Trauma wieder drin. Immer halt diese Angst, dieses Kind zu verlieren, diese Narkosen. Ja, und dann nach dem Shunt ging es ihm auch nochmal richtig dreckig. Also so 2-3 Tage, weil es war zu hoch eingestellt. Also er hat dann quasi zu viel trainiert, sodass also wirklich die Augenhöhlen war so richtig eingefallen. Okay. Und er war total blass und er sah überhaupt nicht mehr aus wie mein Kind. Also es war so erst aufgedunsen von dem ganzen Narkosemittel und dann einen Tag später sah er total ganz schlimm aus. Und ich habe nur geweint und dann haben sie mich nach Hause geschickt. Ich sag, ich gehe nicht, lass das Kind nicht allein. Und er hat vor Schmerzen so geweint. Die erste Nacht war ganz schlimm. Jede Stunde. Und wir können ihm nicht schon wieder was geben. Und dann habe ich ihn einfach im Arm gehabt und habe gesungen und ihn gewogen, gehalten. Ja.
Geschaukelt.
Danke.
Ich wollte gerade sagen, geschüttelt.
Sehr gut.
Geschüttelt nicht.
Ja.
Nicht schütteln.
Und das war so, und dann war ich so fertig nach der Nacht und dann haben sie gesagt, sie müssen nach Hause, sie müssen schlafen. Ich sage, ich kann nicht schlafen, wenn ich nicht hier bin. Und das war die tolle Schwester, die dann uns auch im Nachgang noch begleitet hat, ein halbes Jahr, die gesagt hat, ich gucke nochmal rein und wenn irgendwas ist, ich melde mich direkt bei ihnen auf dem Handy. Und das war gut. 5-6 Stunden geschlafen zu Hause, mich erholt. Und dann haben wir langsam mit Stillen und ganz viel Liebe und einer Woche dann wieder Krankenhaus. Man hat er sich dann stabilisiert. Dann
wurde der Druck dann nochmal.
Genau, der wurde da und dann auch nochmal, als wir im Nachgang zu Hause waren.
Wie macht man das denn?
Das ist ja ein Magnetventil, total irre.
Ja.
Und dann haben die, das hat eine gewisse Form, wie so ein Puzzle.
Ja.
Und das, der Magnet ist der Gegenspieler, den setzt du außen drauf und dann machst du Klack. Also du hörst auch richtig ein Klacke, dann dreht sich quasi in dem Shunt im Kopf der Magnet um und hat dann eine andere Druckstufe eingestellt.
Ja.
Meine erste Frage war, was mit Tonibux, noch Magneten, dürfen wir das jetzt überhaupt noch verwenden?
Also, oh Gott, ja.
Das ist auch immer so, ja, wo die dann, ach Gott, sie schon wieder mit ihrer Frage. Ja, muss man doch wissen, ist doch wichtig.
Ja, das ist wirklich, also ja.
Aber dadurch, dass das so ein Puzzlestück ist.
Ja, genau, ist ja noch, richtig, also von außen oder was weiß ich, du kannst jetzt auch irgendwo durchgehen oder er kann jetzt auch, klar, ich muss es angeben, aber er geht ja auch ins MRT, ist ja auch Magnet, er fliegt ja mit dem Kopf nicht.
Ja, das ist spannend. Eine richtige Frage.
Und kurioserweise schließt sich der Kreis. Er spielt aktuell am allerliebsten mit Magnetbausteinen.
Das stimmt.
Ja, sein absolutes Lieblingsspiel zur Zeit jetzt. Ja. Genau. Ja, und dann haben wir nochmal so, ich glaube nach einer Woche oder so, mal dann nochmal, ich sage, mir passt was nicht, die Sauerstoffwerte. Und man liest ja, man kann ja als Mama einfach sein Kind dann lesen. Und man merkt ja sofort an Blicken, an Mimiken, Gestiken, irgendwas passt nicht. Unabhängig vom Monitor. waren wir schon auf dem Weg, während der dann bei der Fahrt dann irgendwann mal sagte, huhu, hier sind irgendwelche Werte nicht EU. Und dann sind wir nochmal auf dem Unigelände dann 2 Stunden spazieren gewesen und dann habe ich gesagt, jetzt passt alles wieder, wir können nach Hause fahren. Ja. Und seitdem, wo ist hier Holz?
Toi, toi, toi.
Genau, seitdem ist der Schand super eingestellt, der kommt prima damit zurecht, der hat gar keine Probleme. Ja, also da ist alles schicki-schöni. Genau.
So, dann machen wir jetzt erstmal den ersten Abschluss. Schön, dass du da warst. Wir sehen uns dann wahrscheinlich nochmal zum
Unbedingt.
Teil 2.
Sehr gern.
Tschüss.